Ich grüße Sie, ich grüße euch alle ganz herzlich. Johannes Rosemann ist mein Name, ihr habt es gehört. Ich war vor Jahren schon hier, aber das ist schon lange her, lange vor Corona. Ich denke, Corona ist so jetzt eine neue Zeitrechnung geworden, wo man immer sagt, war es vor Corona, war es schon nach Corona. Und daran werden wir uns gewöhnen müssen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gäste und Freunde, wir haben gerade in der Lesung ein Lied gehört, auch wenn das aus der Lesung nicht so richtig ersichtlich war. Ein alter Mann singt. Ein ziemlich seltenes Phänomen abseits aller heutigen Showbühnen. Zacharias war lange Zeit stumm. Verstummt, weil er der Botschaft nicht geglaubt hatte, er könne in seinem sehr hohen Alter noch Vater werden. Auch das ist heute ein eher seltenes Phänomen. Zacharias allerdings hatte sich keine jüngere Frau gesucht. Er wünschte sich mit seiner schon sehr alten Frau Elisabeth, mit der er sein ganzes Leben über Jahrzehnte geteilt hatte, ein Kind. Endlich ein Kind. Und seine Frau war inzwischen eben auch schon etwas betagter. Und jetzt ist der Sohn geboren. Und Zacharias findet die Stimme wieder. Er wird von Gottes Geist erfüllt. Er ist begeistert. Eine große Hoffnung bewegt ihn. Er kann nicht anders, als diese Hoffnung aus sich herauszulassen. Hoffnung, die in diesem kleinen, hilflosen Menschenbündel sichtbar wird. Zacharias spürt, es brechen neue Zeiten an. Die nachfolgende Generation, die könnte alles verändern. Fridays for Future lässt grüßen. Zacharias begreift, Gott lässt seine Welt nicht allein. Gott lässt uns nicht allein. Sein neugeborener Sohn Johannes wird die Menschen vorbereiten, damit sie verstehen, was in Zukunft passieren wird. Und dann kommt Jesus. Sein Leben wird wie ein Besuch Gottes in der Welt wirken. Diese Welt, die in Finsternis eingehüllt ist, die im Schatten des Todes sitzt, diese Welt kann erkennen, dass es Licht gibt, dass es einen neuen Weg gibt, den Weg des Friedens. Und so bittet Zacharias am Ende seines Liedes darum, dass Gott seine Füße und die Füße aller Menschen auf diesen Weg des Friedens ausrichten möge. Wörtlich bittet er, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Liebe Gemeinde, dieses Lied des Zacharias ist eine Weissagung oder eben eine Prophetie, das ist das Gleiche. Und Prophetie bzw. Weissagung meint, so wird es sein. Oder eben auch, so könnte es werden. Der Glaube an Gott, das Vertrauen in ihn, könnten unsere Schritte auf den Weg des Friedens lenken. Jesus, den Zacharias als Besuch Gottes in der Welt benennt, hat ja auch eine glasklare Spur hinterlassen. Selig, glücklich sind die zu preisen, die Frieden stiften, hat er gesagt. Und einem seiner engsten Vertrauten musste er rigoros befehlen, steck dein Schwert zurück in die Scheide. Ja, Jesus, den wir als Herrn bezeugen und benennen, hat eine Spur hinterlassen, die zu einem Weg des Friedens werden kann, wenn Menschen ihr folgen. Und immer wieder in der Menschheitsgeschichte haben Menschen das auch getan, sind dieser Spur des Nazareners gefolgt.
Zu denken ist zum Beispiel an Friedrich Siegmund Schulze, der mitten im Weltkrieg zum Frieden mahnte. Oder an Hedwig Dransfeld, die den Bau der Frauensfriedenskirche in Frankfurt initiierte. Und wer denkt nicht automatisch an unseren schwarzen Bruder Martin Luther King, der den Vietnamkrieg scharf verurteilte und bis zu seinem Tod jede Form der Gewalt ablehnte. Liebe Schwestern und Brüder, 1948 erklärten die Kirchen der Welt in Amsterdam, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Sie hatten gelernt aus dem Grauen der Kriege. Noch zu Beginn des Ersten Weltkrieges haben die Kirchen mit Kriegspredigten ihre jeweiligen Nationen so richtig befeuert. Und auch im Zweiten Weltkrieg haben sie oft nur halbherzig gegen die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten und ihre Kriegstreiberei protestiert. Gewalt und Krieg können nicht mit Gottes Willen legitimiert werden, bis heute nicht. Das haben die Kirchen nach langen Jahren der Legitimation von Gewalt wohl endlich begriffen. Religion darf sich nicht missbrauchen lassen, um Öl ins Feuer ethnischer, religiöser, nationaler oder auch wirtschaftlicher Konflikte zu gießen. Denn es gibt keinen gerechten Krieg. Es gibt eben nur gerechten Frieden. Krieg kennt immer nur Verlierer auf allen Seiten. Wahrer Frieden kennt immer nur Sieger. Und zum Frieden zu rufen, ist Aufgabe der Christen. Und Frieden stiften auch. Aber haben wir aus der Geschichte gelernt? Ingeborg Bachmann hat einmal so treffend gesagt, die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler. Die Geschichte lehrt dauernd, aber sie findet keine Schüler. Ja, das stimmt. Die Klassenzimmer der Geschichte sind leer. Leider. An jedem 6. August jährt sich der Gedenktag des Atombombenabwurfs von 1945 auf Hiroshima. Wer die Geschichten der heute hochbetagten Zeitgenossen hört, die miterlebten, wie andere Menschen geradezu verglühten. Wer die Angst vor Missbildungen begreift, weil die genetischen Veränderungen bis in unsere Tage hineinwirken, der kann nicht verstehen, dass irgendein Mensch auf unserem Erdball noch einmal auf die Idee kommen könnte, mit Atomwaffen zu drohen. So glaubte ich jedenfalls vor 2 Jahren noch, bis der Krieg ausbrach, bis Russland die Ukraine überfiel. Ich wurde in meinem naiven Glauben eines Besseren belehrt. Friedensforscher zeigen auf, dass die Atommächte immer noch in die Modernisierung ihrer Atomwaffen investieren. Vor 4 Jahren, 2019, so das Friedensforschungsinstitut SIPRI, gab es etwa 13.865 Atomwaffen auf der Welt. Heute gibt es viel mehr. Und davon lagerten auch einige in unserem Land. Wie viel genau wird geheim gehalten? Wo genau auch? Dabei hat jede dieser Atombomben heute wahrscheinlich die 3- bis 4-fache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe. Friedrich Sigmund Schulze hat 1946 formuliert: Der Hass ist sicherlich eine der stärksten Mächte im Leben der Menschheit. Vielleicht das nicht in jedem Fall, in dem die Erde versenkt oder der Tod gestreut wird, der Hass den Zerstörer treibt, aber unsichtbar steht der Dämon des Hasses dahinter. Und die Menschheit lässt sich wie stets in die Verantwortungslosigkeit hineinschläfern, die die Tat ermöglicht und die den Täter schützt. Zitat Ende. Ihr Lieben, das wäre doch mal ein hervorragender Ansatz für Friedensethik. Sich eben nicht in eine Verantwortungslosigkeit hineinschläfern zu lassen. Vom biblischen Friedensauftrag her gilt, sich für die Überwindung von Hass und Krieg einzusetzen. Das ist nicht naiv, es ist hoffnungsvoll. Denn es knüpft an die großen biblischen Hoffnungsbilder an, die erzählen, wie Gewalt überwunden wird, wie die Spirale der Gewalt durchbrochen werden kann, nämlich allein mit Fantasie für den Frieden, mit der Naivität, die andere Wange hinzuhalten, mit der Gewaltlosigkeit, die Gewalttäter fassungslos macht, etwa wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Da steht die gesamte Welt plötzlich auf dem Kopf. Und was wir leben, auch. Mann um Mann, wie soll man das überhaupt leben? Die Feinde lieben, denen noch wohl zu tun, die mich als Fußabtreter benutzen. Nein, das kann man nicht. Das kann nur der Heilige Geist in uns. Wir sind dazu nicht in der Lage. Aber wir haben ihn doch. Wir bekennen ihn doch. Also sollten wir die Hoffnung nie aufgeben, dass auch in unserem Leben kleine, wenn noch so kleine Schritte immer wieder zum Frieden möglich sind. Und deshalb ist es auch wichtig, dass jeder öffentliche Protest auf Friedensdemonstrationen gewaltfrei bleibt. Denn Gewalt setzt die Täter immer ins Unrecht. Immer. Und wir Christen sollten auch dort zu finden sein auf solchen Demos. Denn sie sind ein sichtbares Bekenntniszeichen in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit dafür, dass wir Frieden wollen, dass wir für Frieden einstehen. Denn wir können doch gar nicht viel mehr tun im Moment, außer beten, wie wir so schön sagen. Als sei Beten eine Notlösung, wenn nichts anderes mehr möglich ist. Als Christ sehe ich Frieden und Toleranz biblisch begründet. Und deshalb fällt es mir persönlich überhaupt nicht schwer, mit Menschen, die sich für die Überwindung von Krieg einsetzen, zusammenzuarbeiten. Auch wenn sie einer ganz anderen Religion angehören. Und auch das empfinde ich nicht als naiv, sondern hoffnungsvoll. Es geht ja letztlich um Eintreten für Menschenwürde. Ja, Menschlichkeit für Zukunftsfähigkeit. Oder biblisch-theologisch gesprochen, es geht um die Gottebenbildlichkeit eines jeden Menschen, um Nächstenliebe, um Schöpfungsbewahrung, um Lebensbewahrung. Reicht unsere menschliche Fantasie nicht für den Frieden? Noch einmal Ingeborg Bachmann. Hätten wir das Wort, hätten wir die Sprache. Wir bräuchten keine Waffen. Unser Land, das zwei Weltkriege zu verantworten hat, ist schon seit langem wieder zu einer Rüstungsexportnation aufgestiegen. Woraus sich unser aller Wohlstand mitfinanziert.
Und quasi über Nacht wurden, ausgelöst durch den Ausbruch des Krieges, 100 Milliarden für die Aufrüstung der Bundeswehr bewilligt.
Beginnt jetzt wieder ein neues Zeitalter des Wettrüstens? Oder war es vielleicht noch nie zu Ende und wir haben es noch nicht bemerkt?
Weil es unser Leben nicht berührte und vor allen Dingen nicht unseren Wohlstand, nicht berührte, bis die Flüchtlingswelle auch uns erreichte?
Wir können doch nicht die Kriege dieser Welt beklagen und gleichzeitig Menschen abweisen oder in Zeltlager einsperren, draußen vor der Stadt Europa, Menschen, die aus diesen Kriegen zu uns flüchten. Und gleichzeitig verdient unsere Wirtschaft an genau solchen Kriegen.
Bis heute werden Menschen an den Toren der Stadt Europa in Zeltlagern bei unmenschlichen Bedingungen eingepfercht. Keiner redet mehr darüber. Wir nehmen keine Notiz mehr davon. Weil der Ukraine-Krieg uns innerlich gefangen genommen hat. Aber davon nehmen wir ja auch kaum noch Notiz. In den öffentlichen Medien immer mehr eine Randerscheinung. Wir gewöhnen uns so schnell an die Missstände in unserer Welt. Aber wir spüren jetzt am eigenen Portemonnaie, dass die Fahnenstange unseres Wohlstandes allmählich erreicht ist. Die vielen Kriege der letzten Jahre in Syrien, Jemen, Sudan, Nigeria, Afghanistan und so weiter störten unser Leben wenig. Jetzt ist der Krieg auch nach Europa gekommen. Er steht quasi vor unserer Tür. Ein biblisches Prophetenwort sagt, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Hat die Ernte schon begonnen? Wie kann es sein, liebe Schwestern und Brüder, dass wir im 21. Jahrhundert noch immer nicht fähig sind, Konflikte friedlich zu lösen? Noch immer haben wir unsere Füße nicht auf den Weg des Friedens ausgerichtet. Warum nur wird das Heil weiter im Militär gesucht, wenn wir doch alle wissen, dass mehr Rüstung nicht mehr Frieden bringt, sondern Krieg wahrscheinlicher macht? Meine persönliche Motivation, mich für den Frieden zu engagieren, kommt aus meinem Glauben. Aus der biblischen Überlieferung kann ich keinerlei Legitimation von Gewalt herauslesen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass es eben nicht die Kriegstreiber, sondern die Gewaltlosen sind, die am Ende mit Würde erinnert werden. Selig sind die Friedenstiften. Viel eher dieser namenlose junge Mann, der sich vor circa 30 Jahren in Peking auf dem Tiananmenplatz den Soldaten entgegenstellte, als ein Stalin. Viel eher wird die Journalistin einmal gewürdigt werden, die ihr Plakat in den russischen Nachrichten ganz kurz für wenige Sekunden in die Kamera hielt, als ein Putin. Gewaltlosigkeit ist kein Kinderspiel. Gewaltlosigkeit ist kein Unfug. Und Gewaltlosigkeit ist auch kein Nichtstun. Hören wir auf einige Worte dieser weltberühmten Rede vor dem großen Busstreik. Da sagte Martin Luther King:
Zuerst muss betont werden, dass gewaltloser Widerstand keine Methode für Feiglinge ist. Es wird nämlich Widerstand geleistet. Der Ausdruck passiver Widerstand erweckt oft den falschen Eindruck, dass das eine Methode des Nichtstuns sei, bei der derjenige, der Widerstand leistet, ruhig und passiv das Böse hinnimmt. Aber nichts ist weiter von der Wahrheit entfernt, denn der Anhänger des gewaltlosen Widerstandes ist nur insofern passiv, als er seinen Gegner nicht physisch angreift. Sein Geist und seine Gefühle aber sind immer aktiv. Sie versuchen ständig, den Gegner zu überzeugen, dass er im Unrecht ist mit seiner Gewalt. Soweit aus dieser Rede. Ihr Lieben, Christus lebte von Anfang bis Ende Gewaltlosigkeit vor. Und er lehrt seine Nachfolger Gewaltlosigkeit. Sind wir seine Nachfolger? Aber ich akzeptiere jeden Christen, der die Waffe in die Hand nimmt, um sein Land zu verteidigen. Ich persönlich könnte es wahrscheinlich nicht. Und das hängt sicher neben aller theologischen Überzeugung auch mit meiner Biografie zusammen. Ich bin eben ein Ostkind. Und deshalb habe ich auch keine Lösung für diesen Krieg. Ich kann einem Volk nicht verwehren, sich zu wehren. Ja, ich fühle mich hilflos, was eine Lösung angeht. Und meine Hilflosigkeit nagt an meinem Glauben, weil ich keine Antwort finde auf die Frage, warum Gott nicht einschreitet. Er stößt die Gewaltigen vom Thron, so sang ähnlich wie der alte Zacharias Maria, die Mutter Jesu, in ihrem Glaubenslied. Und wir haben es doch in der DDR erlebt, dass das möglich ist, dass Gott das kann. Allerdings mussten wir circa 40 Jahre darauf warten. Generationen sind dahingestorben. Warum fällt Gottes starker Arm nicht einem Tyrannen in den Arm, um so viel menschliches Leid zu verhindern? Ich weiß es nicht. Aber die Erfahrung der Menschheitsgeschichte lehrt mich, dass Gott nie auf ewig zuschaut. Und darauf setze ich meine Hoffnung. Ein anderer Weg bleibt mir nicht. Der alte, hochbetagte Zacharias singt ein Loblied auf Gott, der sein Volk besucht. Und er endet mit der Bitte: Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Dass dies gelingen möge, das hofft Zacharias für sich selbst in seinem schon so hohen Alter und er hofft es für alle Menschen. Nach mehr als 2000 Jahren scheint mir diese Bitte aktueller denn je zu sein. Und ich kann mich seiner Bitte nur anschließen. Denn, ihr Lieben, machen wir uns nichts vor. Die gewaltlosen Schritte des Friedens scheinen bis heute für uns Menschen wohl die schwersten, die herausforderndsten überhaupt zu sein, die wir im Leben zu gehen haben. In den ganz persönlichen Beziehungen, in der Familie, in den Partnerschaften, bis in die Gesellschaft hinein. Im Friedenspark von Hiroshima gibt es eine Flamme, die erst erlöschen soll, wenn die letzte Atombombe vernichtet worden ist. Ob wir das jemals erleben werden, dass sie erlischt? Vielleicht kann sie nur Gott selbst auslöschen. Und deshalb dürfen und sollten wir vielleicht der Bitte des Zacharias auch die Bitte der ersten Christen hinzufügen. Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen.